herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Bohnensacks. Und ich darf begrüßen Stefan Amm. Stevie, schön, dass du heute da bist und Zeit für uns hast.
Ja, hallo an alle und danke Rado für die Einladung und schön mal wieder hier zu sein. Ist ja doch schon fast 2 Jahre her, wie wir vorhin rausgefunden haben.
Ja, also die Stimmen wurden lauter, dass ich dich gerne nochmal einladen soll, dass man die Episoden mit dir sehr genossen hat. Von daher habe ich gedacht, komm, es gibt ja ein Thema, über das ich ohnehin mit dir sprechen wollte oder über das wir ja regelmäßig sprechen und das wir heute auch anschneiden können. Und zwar geht es mir heute so ein bisschen um das Thema nochmal Bilddrucke. Wir haben das ja recht technisch beleuchtet mit Christian Ohlig in einer der letzten Episoden. Ich verlinke dir nochmal in den Shownotes. Da ging es stärker um die Thematik Farbmanagement auch für den Bilddruck. Und mit dir will ich nochmal ein bisschen stärker in das Thema Bildauswahl und Materialauswahl reingehen. Und ich habe mir heute gedacht, wo wir schon über so ein schönes, weiches Thema sprechen, lasse ich auch die Vögelchen im Hintergrund zwitschern, weil wenn ich bei mir zu Hause das Fenster auf Kipp habe, dann habe ich derart viel Vogelgesang im Hintergrund, dass wir heute auch ein paar Vogelstimmen in Begleitung haben werden.
Ja, für so ein Naturfoto-Podcast ist das doch eine ganz gute Hintergrunduntermalung.
Genau. Also ich bin auf das Thema ja gekommen, weil ich in letzter Zeit so viel gedruckt habe und habe dabei mal wieder festgestellt, dass ich viele meiner Bilder gar nicht gedruckt haben will oder gedruckt sehen will und habe dann auch mit dem einen oder anderen in der Diskussion herausgefunden, dass viele der Meinung sind, dass Fotografen, die ein gewisses Standing haben, nicht an sich zweifeln, sondern davon überzeugt sind, was sie machen. Und ich muss einfach mal die These aufstellen, die meisten guten Künstler und Fotografen zweifeln eigentlich permanent an ihrer Arbeit. Zumindest habe ich das so empfunden. Und dementsprechend wollte ich über das Thema Bildauswahl sprechen. Und die Frage ist, welche Bilder bringen wir überhaupt an die Wand und warum? Welche Emotionen wecken solche Bilder? Muss das Gefallen eines Bildes zwangsläufig gut für die Wand sein? Also kann man auch ein Bild gut finden, das man aber überhaupt nicht gedruckt haben will? Und welche Emotionen verbindet vielleicht auch der Fotograf mit dem Bild, dass wir da so ein bisschen uns durchhangeln? Warum wählen wir welche Bilder für einen großen Druck für die Wand an? Vor allem auch, weil ja natürlich damit recht große Investitionen in der Regel verbunden sind, gerade wenn man auch die teuren Materialien verwendet. Das wollte ich sagen, im zweiten Teil nochmal angehen, was es überhaupt für Materialien gibt. Und vielleicht übergebe ich erstmal an dich. Du druckst ja auch manchmal eine schöne Ausstellung oder große Wandbilder. Und wie gehst du daran oder was ist dir persönlich wichtig am Anfang?
Naja, also das, wie du schon gesagt hast, mit dem, was kann man an die Wand hängen? Also diese grundsätzliche Frage, also auch gerade in der Naturfotografie, ich denke, dass es ganz, ganz schwierig ist, da was zu finden, wo man dann, sagen wir mal, eine breite Basis an Zustimmung gewinnen kann. Also ich fange mal ganz einfach an, als ich angefangen habe zu drucken oder beziehungsweise mir Drucke machen zu lassen. ich liebe einfach große Drucke. Also das heißt 1,50 mal 1 Meter und gerne auch noch größer. Und ganz zu Beginn, das sind ja immer Investitionen gewesen, ich meine, inzwischen wird es vielleicht noch teurer sein, von 450, 500 Euro, wenn man das auf Alu-Dibond ziehen lässt und vielleicht auch noch mit Acrylglas versiegeln lässt. Und ich kam mal oder habe mir mal eins nach Hause bestellt zu meinen Eltern, weil ich da irgendwie nicht zu Hause war und hab's dann ausgebackt und meine Mama hat zu mir gesagt, wer hängt sich denn schon eine Eule an die Wand? Und da war es bei mir erstmal so, oh. Und ich habe halt nachgedacht und bin dann draufgekommen, dass das Bild jetzt rein für mich persönlich, also meine ganze Emotion, meine Beziehung zu dem Bild emotional und die Aufnahmebedingungen und dass ich die Eule gefunden habe. Und das alles hat bei mir reingespielt. Aber diese nüchterne Betrachtungsweise, dass man einfach sagt, genau das Bild ist für die Wand gut und ich häng's mir selber gerne auf, das war da erstmal außen vor und da hat man halt ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ich finde die Eule heute immer noch gut, aber ich würde jetzt nicht mehr 500 Euro investieren, um sie auf 1,50 mal 1 Meter zu bringen. Das nächste Thema, was oft ist, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal zum Thema Kalender, dass meine Bilder oft düster oder dunkel sind. Also das ist auch so ein Thema, wo man halt dann auch überlegen muss. Allerdings muss ich auch sagen, mir haben auch ganz viele Leute mal gesagt, was willst du denn mit deinen ganzen Winterbildern? Also ich habe einfach viel Winterbilder, da ich ja viel oder fast alles vor der Haustüre mache und der Winter immer so eine Jahreszeit ist, die halt mal alles ganz anders aussehen lassen kann und auch spektakulär sein kann in einem ganz normalen Wald und man nicht weit auf Reisen gehen muss, um da was zu finden. Und da haben mir schon viele Leute gesagt, was willst du denn mit den Winterbildern? Das hängt sich doch keiner auf. Und ich habe mir das dann schon fast ein bisschen zu Herzen genommen und habe mir gedacht, ja gut, ich mag sie halt gerne, muss ja jetzt keiner ausdrucken und an die Wand hängen. Und ich hatte dann neulich mal eine Büroausstattung, also die wollte auch zwei ganz große Bilder haben, die Dame. Und das waren zwei Winterbilder und ich habe mir gedacht, ja geil, endlich mal jemand, der ein Winterbild kauft und auch noch gut dafür bezahlt. Und ja, also wie gesagt, man sollte da nicht zu sehr kategorisieren und sagen, das geht gar nicht. Aber es stimmt schon, prinzipiell sind die Leute da, was sie an die Wand holen wollen, ist immer eine sehr individuelle Geschichte.
Dann lass uns vielleicht anfangen bei den ersten Emotionen, bei den Emotionen des Fotografen, weil die hast du ja schön beschrieben. Die Eule fandst du super, die war dir wichtig, dieser Fund, das, was da hinzukommt. Und das kann ich total gut nachvollziehen, und zwar in zwei Richtungen. Ich habe bei mir festgestellt, erstmal die Emotionen, wie das Bild oder wo das Bild entstanden ist, ist extrem wichtig, weil man verbindet ja etwas mit dem Bild. Der Fremde verbindet damit aber nichts. Und dann ist ja schon mal die Fragestellung, wofür wird das Bild nachher verwendet? Weil in einer Ausstellung ist vielleicht die eigene Emotion nicht ganz so wichtig. Wenn das Bild aber daheim an der Wand hängt, dann ist ja diese Emotion sehr, sehr wichtig, weil du etwas damit verbindest. Und ich habe für mich festgestellt als Beispiel, wenn ich für mich zu Hause drucke, will ich keine Bilder haben an der Wand, bei denen mir vor Ort kalt war. Das klingt jetzt total bescheuert, aber ganz oft ist mir beim Fotografieren anscheinend kalt, weil ich denke mir dann, ja, es ist eine geile Stimmung, ich mag Gewitter gerne, ich mag so richtig eigentlich viel Regen, Niederschläge und so, das mag ich total gerne auf Bildern. Ich habe aber dann festgestellt, ich möchte aber keine Bilder an der Wand haben zu Hause, wo ich die Emotion kalt damit verbinde, also einfach auf der persönlichen Ebene nicht. Und die zweite Emotion ist natürlich auch, was gefällt mir persönlich in so einem großen Druck? Und da muss ich halt auch kategorisch eigentlich ausschließen an ganz vielen Stellen. Ich will jetzt keine Art der Fotografie schlecht reden, weil ich fotografiere sie ja gerne und nutze sie gerne. Aber als Beispiel, ich würde mir keine große Eule oder kein großes Tier an die Wand hängen. Ich würde mir auch keinen großen Schmetterling an die Wand hänge und auch keine große Blume, obwohl ich Pflanzenfotografie ja derart liebe, sondern eigentlich mag ich gerne kreativere Bilder, in denen ich mich länger verlieren kann oder landschaftlich geprägte Bilder, die so einmalige Momente zeigen. Das sind so Dinge, die ich sehr, sehr gerne an der Wand sehe. Dann aber auch wiederum kein klassisches Kitschmotiv. Also diese ganzen Sonnenauf- und Untergänge, die ich am allerliebsten fotografiere, zum Beispiel in der Landschaftsfotografie. Ich will gar kein Bild mit rotem, brennendem, roten Himmel, den man total schön findet, haben an der Wand, sondern irgendwie muss das anders sein. Und das habe ich festgestellt, als ich jetzt wieder mir 4 richtig große Bilder habe drucken lassen. Und das sind diese Emotionen, mit denen ich erstmal klarkommen muss als Fotograf. Und da habe ich festgestellt, Mensch, da bleibt auf einmal erschreckend wenig von meinen Bildern übrig, wenn ich erstmal fertig bin mit meiner Bildauswahl. Wir hatten ja im Vorfeld auch an meiner Bildauswahl gesessen und du hast da nochmal andere Bilder ins Spiel gebracht von meiner Website. Und wie gehst du mit deinen Emotionen um, bei der Bildauswahl gesehen? Werbung. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Das Schöne bei acfoto ist, dass dort echte Mitarbeiter sitzen, die euch gerne telefonisch beraten. Gleichzeitig unterstützt acfoto.com viele Vereine, wie zum Beispiel die GDT, also die Gesellschaft für Naturfotografie. Was mir an acfoto besonders gut gefällt, ist, dass sie probieren, eine hohe Warenverfügbarkeit zu haben, auch bei exotischen Objektiven, die wir gerade als Naturfotografen besonders gerne kaufen. Das heißt, etwas wie ein Supertele ist meistens am Lager verfügbar. Und wenn du jetzt gerne bei acfoto einkaufen möchtest und gleichzeitig mich als Podcaster unterstützen willst, dann nutz meinen Affiliate-Link, so bekommst du ein individuelles Angebot, kannst also etwas sparen und gleichzeitig habe ich auch etwas davon. Also gleich auf den Affiliate-Link klicken und jetzt zurück zum Thema.
Ja, also dieses mit dem Kaltfühlen und dann in die Wohnung hängen, das habe ich zum Beispiel null. Also entweder bin ich einfach immer gut angezogen, keine Ahnung, aber also das ist was mir fremd ist. Ich habe durchaus auch mal so grafische Winterbilder. Ich habe zum Beispiel so einfach nur Buchenstämme, die vom Raureif überzogen sind, so in der Reihe angeordnet. Das habe ich auf 120 mal 80 hier irgendwo hängen. Also da habe ich jetzt kein Problem damit. Aber generell ist es schon so, dass jetzt, also für mich ist jetzt Kälte keine negative Emotion oder keine negative Assoziation, da ich mich ja wirklich immer gut anziehe und auch gerne in der Kälte draußen bin. Aber generell ja, Emotionen, positive Emotionen, die man zu dem Bild hat, verstärken natürlich den Drang, dann mal zu klicken und sagen, ja, das nehme ich mit in den Druck mit rein. Ganz interessant ist, wenn ich jetzt Ausstellungen drucke, also ich habe aus Kostengründen einfach einen großen Drucker zu Hause, bis DIN A2 kann der drucken und das reicht jetzt für so kleinere Ausstellungen aus, also wo ich jetzt keine großformatigen Sachen aufhängen will oder kann. Und ich hatte, letztes Jahr bei den Naturfreunden Deutschland so die Möglichkeit, zweimal auszustellen, einmal in Bamberg, einmal in Berlin. Und das waren halt relativ kleine Räumlichkeiten. Und dann reicht's völlig aus, wenn man da mal, sagen wir mal, ich glaube, es waren so 15 Drucke, die dann in den 50x70 Rahmen mit Passepartout kamen. Also die Bilder selber waren maximal DIN A3, ein bisschen kleiner. Und da habe ich jetzt bei der Auswahl, weil es halt ein Thema war, also Frankenwald-Thema, da war natürlich schon durch die Thematik das Ganze begrenzt und dann sucht man halt einfach was Stimmiges und da sind jetzt die Emotionen, also meine eigenen Emotionen jetzt mal nicht so von Bedeutung. Ich will halt dann versuchen, im Gesamtbild ein bisschen eine Geschichte zu erzählen oder dass es sich halt der Kreis wieder schließt. Und ich glaube, da habe ich auch noch 2 Bilder von Eulen auch sogar aufgehängt. Also einmal ein Raufußkauz, wo er aus der Baumhöhle rausguckt. Und das andere war, glaube ich, noch ein Sperlingscouts. Und die kamen auch gut an. Also der Sperlingscouts war auf so einem relativ grafischen, abgestorbenen Baum im Hochformat. Und der Raufußscouts war auch im Hochformat. Und das sind jetzt zwei Eulenbilder, die ich da sehr passend fand und die auch gut ankamen. Also da hat niemand gesagt, oh Gott, sowas würde ich mir nie da zu Hause aufhängen oder so. Das ist immer sehr individuell verschieden, für welchen Zweck und was man da macht. Grundsätzlich meine Emotionen bei Ausstellungen halte ich sie zurück. Jetzt, wir haben ja einen Anbau gemacht zu Hause und da kriege ich ja auch ein neues Arbeitszimmer, wo ich mich schon sehr drauf freue. Und in dem Anbau sind auch mehrere große Flächen, wo man mal was aufhängen kann. Also da werden die Emotionen sicherlich eine Rolle spielen. Und da bin ich aber wieder bei dir, wenn du sagst, eher grafische Sachen, eher ein bisschen abstrakt und ja, also sowas wird dann eher an der Wand hängen als jetzt Tierporträts. Ne? Anderer Auftraggeber mit einem großen Bürokomplex, der hat aber zum Beispiel ganz viele Schmetterlingsbilder in der Wiese. Ja, also jetzt hat keine Schmetterlinge, die sehr groß oder voll formatfüllend sind, sondern einfach viele Wiesenbilder mit Schmetterlingen drin und wollte halt auch einen Bezug zur Umgebung, und die meisten Schmetterlingsfotos sind da wirklich war auch nur ein paar Kilometer davon entfernt entstanden. Und dann konnte ich das auch verstehen und fand die Ausstellung, oder was heißt Ausstellung, das ist jetzt eine Dauerinstallation, fand ich da auch sehr gelungen, muss ich sagen.
Und jetzt, wenn du dir vorstellst, dass du ja die Bilder auch jetzt für zu Hause ausdrucken lassen wirst oder selber ausdruckst und auch für deine Räumlichkeiten daheim, dann kommt ja auf einmal eine neue Komponente dazu, nämlich Frau, Kinder, Partner, wie auch immer, die ja auch diese Bilder im Alltag sehen müssen, und das muss ja denen unterm Strich auch gefallen. Und ich habe dann festgestellt, wenn ich dann zufrieden war mit meiner Auswahl, dann kam meine Frau und hat gesagt, echt jetzt, das Bild? Oder auch O-Ton, so eins haben wir doch schon. Also wenn ich zum Beispiel noch ein Bachbild im Herbst mit Nebel haben will, dann kommt, so eins haben wir doch schon. Obwohl für mich das ein ganz anderer Bach, ganz andere Bäume, ganz anderer Nebel. Aber für meine Frau ist das dann eben noch so ein Bach-Nebel-Foto als Beispiel. Und dann muss man auch überlegen, okay, dann ist auf einmal die Emotion von einem weiteren Menschen involviert, der diese Bildauswahlprozesse mit hineinkommt, der eine ganz andere Brille drauf hat als wir Fotografen. Hast du da für dich eine Methode gefunden, wie du das sinnvoll umsetzt oder wie du damit umgehst?
Naja gut, also jetzt zum Beispiel die Kinderzimmer, wenn der Valentin zum Beispiel sagt, naja, nee, ich will da nichts von dir drin haben, ich habe da lieber mein Eminem-Booster oder sowas, dann ist das völlig okay von mir, ja, für mich. Aber wenn jetzt ein Kind was will und sich dann das wirklich mal wünscht und dem gefällt halt ein Tier formatfüllend oder sowas, wo ich sage, na okay, ich würde es jetzt nicht aufhängen, dann gebe ich mich da geschlagen. Also man ist ja dem Kind sein Zimmer. Jetzt im Flurbereich oder so, da haben wir auch eine große Wand. Und da werde ich dann mit meiner Frau zusammen halt was aussuchen. Also sie hat da auch einrichtungstechnisch ein sehr gutes Händchen. Also sie wollte, glaube ich, sogar mal Architektur studieren, hat es dann aber verworfen. Und das merkt man jetzt aber bei dem ganzen Anbau. Also sie hat da viel auch kreativ gebracht und die Einrichtung von den Zimmern sehr schön geplant. Und da hat sie natürlich, genau wie ich, Mitspracherecht, und da werden wir auf jeden Fall einen Kompromiss suchen und nicht irgendwie versuchen, meine Lieblingsbilder an die Wand zu drücken.
Also mich fasziniert es immer wieder, wie fremde Leute diese Emotion der eigenen Bilder eben komplett ausblenden können und das so krass reduzieren können, obwohl wir vielleicht schon das 10. Mal vor Ort war und eben ein ganz anderes Gefühl für dieses Bild haben. Das fasziniert mich dann ja doch immer wieder. Und du hast ja schon im Vorwort sozusagen mehr oder weniger angesprochen, das Thema dunkle Bilder. Ich habe festgestellt, ja, unheimlich viele dunkle Bilder. Damals ist mir schon vor Jahren aufgefallen. Seitdem habe ich angefangen, mehr helle Bilder auch zu fotografieren, weil ich finde gerade dunkle Bilder oftmals schwierig an der Wand. Und zwar deswegen, zumindest bei mir ist es so, ich habe nur weiße Wände, ich habe weiße Fußleisten, ich habe weiße Türen. Ich mag es gerne hell. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich mache ein Bild, keine Ahnung, ist ja vollkommen egal, was da drauf ist, alles sehr, sehr duster, viel Unschärfe und irgendwie ein halbwegs scharfes Tier als Silhouette oder was auch immer, dann ist das zwar meiner Meinung nach auf dem Monitor, auf dem Handy, sieht das toll aus, das sieht auch gut aus vielleicht für den einen anderen Fotowettbewerb, aber an der Wand haben will ich das nicht. Ich mag lieber helle oder hellere Bilder an der Wand. Und ich finde halt die dunklen Bilder, also nicht nur, dass die schwieriger zu drucken sind, weil wir ja auch die Abstufungen in den Dunkelheitsgraden sehr genau wählen müssen, dann ist es doch so, dass ein dunkles Bild eher bedrückend daheim wirkt als ein helles Bild. Wie gehst du mit dunklen Bildern im Druck um?
Ja, also die sind wirklich schwierig. Und so, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an diesen Raufußkauz denke, der ja in der späten Dämmerung erst da rausgeguckt hat aus der Baumhöhle oder aus der Spechthöhle, das ist schon eine Herausforderung dann. Allerdings muss ich sagen, dass dann sowas wie die gelben Augen oder sowas, das macht dann schon auch das Bild trotzdem interessant, oder auch ein Salamander im dunklen Wald, wo man dann das Gelb-Schwarz schön herausarbeiten kann. Ich meine, das ist dann wieder, sind halt die Feinheiten im Druck. Wenn ich das selber drucke, kann ich da halt immer noch nachjustieren, obwohl ich sagen muss, in Zusammenarbeit mit dem kalibrierten Monitor und Vorschau und Proofing geht's eigentlich ganz gut. Aber generell, da muss ich dir recht geben, sind natürlich helle Bilder besser zu drucken. Ich habe ja noch so ein paar Bildideen, High-Key mit Apollo-Falter oder sowas im Kopf, die ich gern nochmal umsetzen würde. Und sowas kann ich mir dann natürlich gerade im Haus, wo es generell ein bisschen schattiger ist, also bei uns im Flur sind keine weiteren natürlichen Lichtquellen, also kein Oberlicht oder kein seitliches Fenster. Und da würde ich dann auch so ein helleres Bild favorisieren. Generell, wie gesagt, vom Druck her natürlich eine Herausforderung, aber durchaus machbar, wenn man weiß, was man macht. Also wenn man weiß, wie man da rangehen muss. Wenn ich beim Dienstleister drucken lasse, lade ich mir natürlich auch so Proof-Dateien runter oder Profile, dass man das einfach mal kontrollieren kann. Da kann es aber dann doch auch mal zu Enttäuschungen kommen. Jetzt aber nicht nur bei dunklen Bildern, habe ich jetzt auch bei. Ich habe ja auch sogar einen High-Key von dem Raufußkauz in dem Frühlingsbuchenwald, wo dann das Grün der Blätter einfach nicht im Druck so rüberkommt, wie ich es halt am ISO-Monitor dann sehe. Aber das war halt ein recht großer Druck, 1,80 auf 1,20, und da hat sich der Kunde dann dafür entschieden, direkt auf Alu-Dibond zu drucken. Und da sind die Farben einfach ein bisschen blasser, muss man ganz ehrlich sagen. Da sind wir jetzt ja auch schon bei den Papiersorten, bei den Möglichkeiten der verschiedenen, also wie man drucken kann. Und wie gesagt, Direktdruck auf Alu-Dibond ist eine verlockende Methode für die 1,80 mal 1,20. Also zahlt man da noch im Druck noch unter 1.000 Euro. Aber gerade das Frühlingsgrün der Buchen ist doch etwas enttäuschend, wenn man es mit dem Originalbild auf dem ISO-Monitor vergleicht.
Wobei, da kann es ja auch sein, dass du eventuell den Monitor ein bisschen zu hell eingestellt hattest. Kann ja auch immer sein. Und wenn du den Monitor etwas dunkler einstellst, dass es dann eben auch nochmal anders rauskommt. Also da, wie gesagt, verlinke ich nochmal in den Shownotes die Episode mit Christian, weil da haben wir auch ausführlich darüber gesprochen. Und ich bin auch in der Tendenz jemand, der den Monitor eigentlich zu dunkel eingestellt habe. Ich habe da momentan 105 Candela pro Quadratmeter eingestellt. Das ist sozusagen, also empfohlen ist eigentlich so 120. Ich bin meist noch einen kleinen Tacken dunkler, weil ich mir denke, zu dunkel gedruckt ist viel schlimmer als ein bisschen zu hell gedruckt. Und dann bin ich meistens so unterwegs und habe da auch gute Erfahrungen gemacht. Aber du beschreibst es vollkommen richtig. Es ist immer wieder möglich, dass man da enttäuscht wird, gerade auch bei den ersten Drucken, die man macht. Ich glaube, die Lernkurve ist immer relativ steil zwischen den ersten Drucken, die man sozusagen versemmelt, und dann, das passiert einem dann nie wieder in der Regel.
Ja, ist ja dann auch ein Lehrgeld, das man da zahlt. Und wie gesagt, ich hatte allerdings das erste Lehrgeld bezahlt, als ich mal jemanden recht günstigen Druck verschafft hatte. Ich glaube, du kennst die Geschichte. Und der dann die Aufhängungen angebracht hat. Also wollte alles selber aufhängen. Und ich habe gesagt, na ja, diese Kleber sollte man mindestens 24 Stunden dran lassen, bevor man Belastung drauf macht. Und er hatte aber keine Geduld und hat das Bild aufgehängt, und dann kam ein halbes Jahr später ein Anruf, ja, uns ist das Bild von der Wand gekracht. Und das war diese bekannte Meise, also auf diesem Ast, die ganz oben drauf sitzt. Und da hat man ja doch viel Dead Space, also wo du praktisch, und dann ist es auf eine Kante gefallen, und dann hat die Druckerei kulanterweise gesagt, na gut, die 5 Zentimeter könnten wir eigentlich einfach absägen. Und war auch ein recht hochwertiger Druck mit Acrylglasversiegelung. Und die haben dann auch nichts dafür verlangt, aber ich hatte dem schon einen guten Preis gemacht, und dann die Fahrerei, Druckerei, Bild holen, wieder zurückbringen. Ja, das war so eine meiner ersten Aufträge, und seitdem verlange ich auch immer anständigen Preis und dass sowas eventuell mit drin ist. Und im Endeffekt war es ja auch seine Schuld, also wäre ich ja zu nichts verpflichtet gewesen. Aber gut, was macht man nicht alles für den Kunden?
Ja, also ich muss sagen, genau das ist auch ein Thema, also jetzt gerade, wo du die Aufhängung ansprichst, ich kaufe auch immer die beste Aufhängung mit. Ich finde, gerade bei solchen Drucken gibt es ja die Möglichkeit, Aluleisten quasi komplett hinten ums Bild laufen zu lassen.
Genau, da bin ich im Moment auch, also mach nichts anderes mehr, also irgendwas aufkleben oder so, lieber nicht.
Ja, vor allem ist es auch viel komfortabler für den Kunden, was das Aufhängen daheim angeht, weil selbst wenn man mal die Schrauben in der Wand ein bisschen zu eng beieinander oder zu weit auseinander macht, oder zu weit vielleicht nicht, aber zu eng, dann kann man es trotzdem ohne Probleme aufhängen. Und das ist ja so ein Punkt, wo man sagen muss, das erhöht ja auch den Komfort oder die Leichtigkeit in der Installation zu Hause. Aber dann sind wir schon mitten im Thema Auswahl von Materialien, und ich habe da natürlich meine Favoriten. Ich bin auch gespannt, ob die mit deinen Favoriten übereinstimmen. Also bei mir, wie du ja selber gesagt hast, Alu-Verbund, also ganz klassisch Alu-Dibond. Dann das Thema Alu-Dibond mit Acrylglas drauf. Das nennt sich ja netterweise Gallery Print. Zumindest bei Saal Digital ist das so, wo ich jetzt in letzter Zeit gedruckt habe. Dann haben wir sozusagen Alu-Dibond gebürstet. Das nennt sich dann Butler Finish. Und es gibt ja nur Acrylglas, ohne dass hinten was draufklebt. Das sind eigentlich so die 4 Materialien, die ich in der Regel nutze. Ich weiß, dass viele auch noch gerne Leinwand nutzen. Ich mag Leinwand als Produkt nicht, können wir auch drüber sprechen. Oder fällt jetzt noch etwas ein, was ich nicht erwähnt habe, was unbedingt erwähnt werden sollte?
Nee, ich meine, es gibt jetzt teilweise, bieten ja verschiedene Dienstleister noch sowas wie Masterpoints an, also die dann nochmal, glaube bis auf 4 oder 5 Meter Breite gedruckt werden können. Ich meine, wenn man sowas mal verkauft, dann hat man mal eine Zeit lang Ruhe auf dem Konto, denke ich mal. Also das ist halt sehr hochwertiger Druck nochmal. Also da gibt es ja dann auch verschiedene Papiere, die man auswählen kann, und dann nochmal einen höher auflösenden Druck. Ich bin da jetzt aber auch noch nicht so weit drin, dass ich sagen kann, okay, dann probiere ich mal das und das und das und vergleich's mal. Also da kann man sich sicherlich auch mal Vergleichsmaterialien schicken lassen. Ich bin manchmal so ein bisschen bei diesen Alu-Dibond oder ungerahmten Sachen. es muss dann auch passen. Also am Anfang habe ich es immer so für das Nonplusultra gehalten, aber es ist halt auch immer ein bisschen der Mode unterworfen. Also ich mag inzwischen auch sehr gerne wirklich mal große Bilder auch gerahmt. Ja, ist natürlich ein Riesenaufwand. Also wenn man das richtig gut machen will, ich meine, bei wenn man dann mal in München ins Museum geht und dann da dieses Rheinufer sieht, ich meine, wenn das Bild halt schon ein paar Millionen wert ist, dann kann man auch einen teuren Rahmen dazu machen. Ja? Aber da ist halt dann oft die Frage, will der Kunde sowas überhaupt bezahlen, dass da ein Rahmen dann schon ein paar tausend Euro kostet, wenn es vernünftig gemacht ist. Und das wollen die meisten natürlich nicht. Aber prinzipiell gefällt mir also Rahmen und Passepartout, also ganz klassisch, inzwischen auch sehr gut. Und gerade bei den kleineren Formaten, die ich ja früher ein bisschen vernachlässigt habe. Also ich war immer so, großer Druck ist das Geilste. Und die kleinen Formate ein bisschen vernachlässigt. Aber wenn das wirklich was sauber gerahmt ist und dass sich da Mühe gibt und dann auch mal einfach wirklich mal ein paar Euro für den Bogenbarbier ausgibt, eine Hahnemühle oder Canson oder irgend sowas, das macht wirklich viel aus. Also da hochwertige Papiere auszuwählen, entsprechend dem Motiv gucken, ob es jetzt wirklich mal Glanz sein muss oder ob es einfach so ein Seidenmatt sein kann oder vielleicht sogar ein ganz mattes, bei Schwarz-Weiß oder Porträts mal ganz gut kommen. Das sind so viele verschiedene Möglichkeiten, die man da hat. Ich habe mich da nicht verschlossen und gerade wenn man selber druckt, mit den Papieren rum zu experimentieren, macht natürlich schon Spaß dann auch.
Ja, vor allem, wenn du gerne diese Fine Art Prints auf klassischen Papiersorten machst, also ein Hahnemühle oder ähnliches, wo ja doch auch sehr, sehr viel unterschiedlich da sind, hast du auch gerade im Eigenbedarf die Möglichkeit, dass du dir da ein paar ordentliche Rahmen holst und die Bilder regelmäßig tauscht. Das ist natürlich komfortabler, genau, als wenn genau. man immer die großen Bilder für mehrere hundert Euro unterm Strich druckst. Es gibt jetzt auch inzwischen die Möglichkeit, bei Saal Digital jetzt zum Beispiel mit Schattenfugenrahmen zu arbeiten, was ich jetzt auch ausprobiert habe, was ich relativ cool finde, weil du auch nochmal um deinen Gallery Print einfach sozusagen diese Rahmung mitbestellen kannst, direkt in weiß oder schwarz. Das hast du vielleicht nicht die riesige Auswahl, aber je nachdem kann das total aufwerten. Also bei mir zu Hause, dadurch, dass bei uns das, also ich habe ein Bild übers Klavier gehängt und da muss ich sagen, fand ich es echt schön, mit Rahmung abzuschließen. Wenn jetzt nicht direkt im Anschluss ein Möbelstück folgt, bevorzuge ich tatsächlich auch den rahmenlosen Druck und lasse den Schattenwurf sozusagen den Rest des Rahmens in Anführungszeichen machen. Aber das ist ja auch mal eine Geschmackssache, wie man das gerne hat und wie man damit umgeht. Aber mir geht es ähnlich wie dir, dass ich zumindest den großen Druck nach wie vor für das Nonplusultra halte und verschließe mich noch vor den kleinen Formaten. Also ich bin vielleicht einen Schritt hinter dir, was da die Entwicklung angeht, oder vielleicht kehrst du auch irgendwann zurück zur Seite der großen Drucke. Wir werden es ja sehen, aber ich tue mir tatsächlich mit den kleineren Bildern oftmals schwerer. Also ich mag es tatsächlich gerne in der großen Größe zu drucken, zumindest wenn es auch die Qualität unterm Strich hergibt. Jetzt ist natürlich auch die Frage, warum nimmt man denn ein Alu-D-Bond oder warum macht man Acrylglas mit davor oder welches Material nimmt man denn überhaupt wann? Weil ich glaube, ganz viele Hörer können sich gar nicht vorstellen, was das ausmacht, welches Material man nimmt. Und ich glaube auch, wie soll ich sagen, wenn man sagt, man bestellt sich irgendwie so eine Box mit Beispielen, ja, dann hast du dann halt irgendwie fünf verschiedene Sachen auf fünf verschiedenen Stückchen gedruckt und dann liegt das daheim und dann kannst du dir trotzdem noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Vielleicht fängst du an der Stelle an und ich ergänze das um die Materialien, die dir dann fehlen, um zu sagen, so und so, das ist vielleicht der Bildlook von so einem Material, weil ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen und ich gehe da auch gerne also wenn ich Bilder verkaufe, auch hin und lass mir auch mal ein Bild schicken, was da überhaupt an Möbeln rumstehen, was auch vielleicht überhaupt zum Ambiente passt, was ja sehr unterschiedlich ist, was überhaupt für Möbel vorhanden sind, wie der Bildlook nahe vor Ort ist, was für Materialien modern sind oder weniger stark modern sind, damit man das auch abpassen kann auf oder anpassen kann auf die jeweilige Wohnsituation unterm Strich.
Ja, ja. Oder schon allein, auch wenn man mal an die Lichtsituation denken und dann hat man ein Acrylglas drüber und es spiegelt sehr, sehr stark, dann kann das sein, dass das in dem Raum dann gar nicht wirkt, das Bild. Ne? Weil es halt, wenn man dann zu viel Spiegelung hat, ich meine, da gibt es inzwischen auch entspiegelt und natürlich, aber generell muss man da schon allein bei der Auswahl schon schauen, auch beim Rahmen mit Glas, wie viel will ich dann investieren? Lohnt sich das? Ja, wenn ich jetzt natürlich eine schattige Ecke habe oder halt einfach da kein Fenster, kein Lichteinfall weiter ist und man dann vielleicht sogar noch einen schönen Spot drauflegen kann mit einem Lichtspot, dann ist das völlig okay. Also kann man da verschiedene Sachen machen.
Dann lass uns doch die erste Frage stellen. Matt oder glänzend? Welcher Typ bist du?
Also da bin ich eher matt.
Ich auch, also komplett. Ja, ich will kein glänzendes Material an der Wand.
Ja, also das ist schon allein, auch wenn es dann entspiegelt oder was heißt, es wird immer eine gewisse Reflexionsneigung da sein. Ne? Und ja, ich wollte aber davor noch mal ein bisschen ausholen, bevor wir die Materialien noch machen. Galerieschienen. Also wir haben jetzt in dem Anbau, den wir gemacht haben, gesagt, okay, ich mache ja ab und zu Ausstellungen, dann stehen die Bilder in Kisten draußen rum. Und wenn man mal tauschen will, Galerieschienen, feine Sache, sind nicht so teuer, kann man selber anbringen, wenn man ein bisschen handwerklich geschickt ist. Und das ist so mein erster Tipp noch, ganz kurz. Dann haben wir gesagt, große Formate, du erinnerst dich bestimmt an die Ausstellung in Lünen. Da hatte ich ja ich glaube, waren 24, 1,20 mal 90. Und die habe ich ja nach Kronach schicken lassen und habe einen Hänger gebraucht, um die Bilder nach Lünen zu bringen. Ja, der Audi hat damals, glaube ich, 15 Liter anstatt 8 Liter Diesel gebraucht darauf. Und ja, es war gruselig. Und ich habe mir dann bei Hermann Hirsch zwei Boxen bestellt für die 1,20 mal 90. Und die sind wunderbar, da kriegt man die gut unter, aber dann braucht man einen VW-Bus, um die zwei Boxen zu transportieren. Da passt nicht mal eine in den Kombi rein. Also das sind immer so die Sachen, die man auch noch bedenken sollte. Also die Ausstellung in Berlin letztes Jahr, das war halt mit dem Caddy zu machen. Ne? Also waren zwei Leute, der Kai Hicksch noch dabei und ich. Und wir haben die Bilder mit dem Caddy da hochgebracht. Und das ist halt der 50 mal 70, kann man das halt bringen. Ne? Nicht jeder hat dann immer die Möglichkeit, eine Spedition zu beauftragen, um dann irgendwelche Bilder dorthin zu bringen. Und im Kostenfaktor sollte man auch beachten, man weiß ja noch gar nicht, wie viele man verkauft oder wie viel einem das dann in Summe bringt. Meistens legt man ja doch drauf. Genau, also das dazu. Und dann haben wir gesagt, jetzt matt oder glänzend. Wie gesagt, ich fand jetzt, da muss ich mal ein bisschen Werbung machen von CW, diesen Direktdruck auf das Alu hervorragend. Also das für die Ausstellung da in Lünen, die Bildqualität, bin ich heute noch begeistert. Also ich habe die ja in der Kiste und nehme die dann manchmal auch raus und mache mal mit 2, 3 eine Ausstellung noch ein bisschen runter und wenn es geht. Und die Qualität hat mich sehr überzeugt. Ich habe auch einen Druck dann verkauft und die Dame hat das Bild, ein junger Uhu, wieder eine Eule, also anscheinend sind die gar nicht so schlecht an der Wand, den jungen Uhu hat die an die Hauswand gehängt. Also das ist zwei Häuser über uns und das hängt jetzt schon 2 Jahre dort und das ist weder ausgeblichen noch sonst was, das ist tipptopp. Also das muss ich wirklich mal sagen, so die Qualität von der UV-Beständigkeit, Wetterbeständigkeit ist schon beeindruckend.
Das stimmt, also da haben die Materialien ja insgesamt richtig große Fortschritte gemacht, da bin ich auch sehr glücklich drüber, weil ich habe ja einiges im Haus fest verbaut an Bildern.
Ja, ja, ja.
Und die funktionieren ja jetzt seit 6, 7 Jahren ohne Bedenken, also sowohl als Rückwand sozusagen in der Küche. Ich habe Rückwände in quasi eingefliest, ja, in den Duschen drin und teilweise auch von hinten beleuchtete Acrylbilder. Und da muss ich sagen, bin ich sehr glücklich, dass die Druckqualität so ist, dass es jetzt nach 6 Jahren immer noch gut aussieht, weil sonst müsste ich quasi einmal alles runterschmeißen und neu fliesen. Das wäre vom Aufwand her schon nochmal größer. Und da unterscheiden wir beide uns auch, was das Thema Aufhängung angeht, dass du sagst Galerieschienen und ich bin der Typ, der bohrt und dübelt und dann Schrauben genau dort anbringt, wo ich es gerade haben will. Ja, aber dann muss ich halt eben im Zweifel auch spachteln und streichen. Also das ist, kommt bei mir on top. Ja, also dann lass uns mal jetzt zu den Materialien kommen. Du, Alu-Dibond ist bei dir ja hoch im Kurs, bei mir auch, vor allem wenn man nicht weiß, wo man ein Bild hinhängt, weil Alu-Dibond geht eigentlich immer. Es ist ziemlich modern, durch den Schattenwurf rahmt es sich ja so ein bisschen selber. Es reflektiert sehr, sehr wenig Licht. Das heißt, es gibt kaum eine Spiegelung drauf. Und es ist UV-lichtbeständig. Also man kann es eigentlich fast überall auch einsetzen und sieht dabei gut aus. Das ist meine Empfindung von Alu-Dibond.
Darf ich auch noch einen Vorteil in den Raum schmeißen?
Gerne.
Weil das Alu-Dibond, ich erinnere mich an meine erste größere Ausstellung und wie so oft aus Kostengründen bin ich auf Forex umgestiegen. Also Forex ist so eine Schaumstoffplatte, kostet weniger, ist wesentlich leichter und dann hänge ich das auf, war auch wunderbar. Nur war ein altes Gebäude in Bamberg und die unteren Räume, da waren die Wände wohl etwas feucht. Und zur Ausstellungseröffnung waren die Forex-Platten schon nicht mehr ganz plan. Ja, am Ausstellungsende hatten die schon fast eine leichte U-Form. Also war sehr enttäuschend und hat mich auch geärgert, weil die Bilder konnte man dann auch nicht sagen, okay, das hänge ich mir mal eins zu Hause auf oder was. Das war einfach verbogen, ja, verzogen. Und das passiert bei Alu-Dibond nie. Also das ist einfach ein sehr beständiges Material und schon allein deswegen würde ich den Aufpreis gerne zahlen, um das dann auf Alu-Dibond zu machen.
Wobei Alu-Dibond ja einen Nachteil hat, darf man nie vergessen, wenn es einem von der Wand knallt, dann ist es meistens hinüber. Zumindest ist dann die Ecke verbogen und genau. Dann hat man auch gerne ein Loch im Fußboden und gleichzeitig ist es noch so, wenn man die dann öfter rumschickt zur Ausstellung und so weiter, dann hast du, also ich habe fast doch keine Ausstellung zurückgekriegt, wo dann nicht wenigstens mal eine Ecke verbogen war. So
eine Macke drin ist, ja.
Also das gehört irgendwie dazu, das ist der Nachteil vom Alu-Dibond, aber unterm Strich ist es eben, wie ich finde, ein sehr dankbares Material auch, also was das angeht.
Auf jeden Fall.
Hast du eigentlich mal Alu-Dibond Butler Finch, also dieses angeraute Alu-Dibond bedrucken lassen?
Habe ich noch nicht gemacht, nee. Ist mir aber schon öfters mal empfohlen worden, dass ich das machen soll. Vielleicht mache ich mal einen kleineren Probedruck und dann schaue ich mir das auch mal an.
Ja, also ich finde das faszinierend, dass gerade bei diesem angerauten Alu-Dibond, da wird ja quasi auf eine raue Aluminiumplatte gedruckt und dann schimmern solche Farbtöne, so gelb-orange-rottöne glitzern dann so richtig. Das Problem ist natürlich, wenn man dann auf so eine Oberfläche druckt, dann reflektiert die natürlich auch mehr Licht und dann sind wir wieder beim Thema Spiegelung und wenn man nicht genau weiß, wo das Bild hängt, wird es dann eben problematisch. Und das ist immer die Challenge herauszufinden, okay, wo hängt man das Bild hin, damit das am Ende auch gut aussieht. Weil das ist ja das A und O, dass das Bild dann auch dazu passt. Und dementsprechend, wenn ihr nicht wisst, wo Bilder hängen, macht sie matt. Weil zum Beispiel bei einer Ausstellung, die kann zwar am ersten Ausstellungsort in glänzend gut aussehen, aber vielleicht am zweiten Ausstellungsort so viel reflektieren, dass man von den Bildern nichts mehr sieht. Zumindest genau. Ist das so meine Erfahrung.
Ja.
Wie stehst du zum Thema Leinwanddruck?
Also ich bin bei der Leinwand ganz klar bei der klassischen Malerei. Also Ölfarben, am besten noch Lasurtechnik oder sowas, aber kein Druck mit Bildern. Also das Ich kann mir eigentlich fast kein Motiv vorstellen, was ich auf Leinwand drucken würde. Also das müsste schon was sehr Spezielles sein. Also ich habe es mal probiert, weil mein Drucker auch Leinwand bedrucken kann. Und dann habe ich mal so ein, also wirklich war nur 10 auf 10 Zentimeter ein Quadrat Detail von einem Schwalbenschwanzflügel bedruckt. Ja, sah ganz gut aus, aber ich sehe jetzt da keinen Sinn dahinter, diese Struktur damit reinzubringen. Also da nehme ich lieber ein gutes Hanemühlepapier und gutes.
Also mir geht's genauso wie dir. Ich habe dafür auch einen bösen Kommentar auf Instagram neulich geerntet, dass ich vermutlich noch nie eine gute Leinwand gesehen habe. Aber mir geht's da ganz genauso wie dir. Ich bin tatsächlich im Druck, mag ich das nicht. Also ich glaube, es gibt Häuser, wo das gut reinpasst, vielleicht wenn man so einen sehr Landhausstil oder sowas hat, kann ich mir schon vorstellen, dass das am Ende auch ins Ambiente reinpasst. Ich mag aber diese Form des Druckes überhaupt nicht, wobei ich tatsächlich neulich sogar überlegt habe, ob ich für euch mal einen Leinwandbündel drucken lasse, und zwar deswegen für euch, weil es gibt jetzt Schallschutz Leinwände, habe ich bei Saal gesehen. Und das heißt, dass man die quasi bedrucken kann und die schlucken den Schall weg, was die Audioqualität vom Podcast verbessern würde. Und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe wieder nur Gallery Prints gemacht, weil ich sie schöner finde.
Obwohl das bei dieser Firma da, den Bürogebäude, die sehr viele Schmetterlinge und Eulen gekauft haben, die haben in ihrem Speisesaal oder beziehungsweise Mensa, haben die auch einen ganz großen Schallabsorber gebraucht, weil das halt so Gehalt hat. Und dieser Schallabsorber, der war auch bedruckbar. Und die haben mich gefragt, ob sie da drauf, übrigens auch wieder in Schmetterling, drucken dürfen. Und ob der in der Größe überhaupt druckbar ist. Es war Gott sei Dank schon die 850-File. Und das hattest du, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast, eben diese Vergrößern-Funktion, die relativ neue oder Verbessern-Funktion von Photoshop, und hab das dann hochgerechnet und hab dann auch noch gemeint, ja, ich kann es mir gut vorstellen, dass es in der Größe geht. Ich glaube, fast 3 Meter hoch und 2,50 breit oder so. Und dann habe ich aber gesagt, naja, ich will halt nicht, die anderen Bilder sind alle auf D-Bond gedruckt und haben eine super Qualität, und ich möchte es eigentlich nicht, dass dann auf dem Schallabsorber das dann irgendwie so verwaschen oder was aussieht. Und dann haben sie gesagt, wir geben Ihnen mal die Nummer von der Firma, da können Sie mal anrufen, vielleicht können die sogar einen Probedruck Ihnen schicken. Und dann haben wir die mir ein DIN A4 Detail eben aus dieser Aufnahme, die ich Ihnen zukommen habe lassen, gedruckt. Und ich muss sagen, ich war überrascht, welche Qualität die auf das Material bekommen haben. Und dann habe ich eben mein Okay gegeben. Und jetzt hängt da eben der Schmetterling als Schallabsorber-Verzierung sozusagen in 3 Meter Höhe und 2,50 Breite, glaube ich, dort. Und ja, also so viel zum Thema Bedruckung auf andere Materialien. Ich bin da halt sehr sensibel, weil ich auch in Anfangszeiten mal den Fehler gemacht habe, Dateien rauszurücken und so zum Selberdruck von einer kleinen Ausstellung in eine Kneipe. Und das war dann so mies, dass ich am liebsten an dem Abend sämtliche Bilder wieder abgehängt hätte und gesagt, pass auf, ich mach's dir nochmal selber und dann hängst du sie nochmal auf. Aber gut, das sind halt so Fehler, aus denen man lernt. Und deswegen bin ich jetzt bei solchen Sachen, wenn jemand dann so einen Wunsch hat, auf was anderes zu drucken, möchte ich zumindest mal irgendeinen Probedruck oder so sehen, um dann nicht Gefahr zu laufen, dann eben da irgendeinen Schrott, der mit meinem Namen in Verbindung gebracht wird, da hängen zu haben.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ja relativ viel genau so abgebe, weil wenn die Firmen eben selber drucken wollen, gerade im Ausland, habe ich halt das ganze Versandthema nicht, weil man muss halt fairerweise sagen, wenn ich als Beispiel, ich glaube, ich hänge im Besprechungsraum von der neuen Zentrale von Canon London in, ich glaube, 7x5 Meter oder so, müsste ich nochmal nachschauen. ich meine, das kann ich gar nicht aus Deutschland bringen und so weiter. Das heißt, da bin ich ja quasi dazu verpflichtet oder ich verkaufe dann natürlich nur das File mit den Druckrechten, die definiert sind und fertig ist das Ganze. Weil, also, oder auch neulich nach Taiwan, ich habe dann meistens keine Lust, Versandkosten zu bezahlen. Das ist halt aber die andere Seite.
Aber bei Canon hast du ja zumindest ein bisschen, wie soll ich sagen, Eigeninteresse dabei. Also das, die werden das schon so optimal machen, wie es geht. Ne? Bei anderen Leuten bin ich mir da nicht so sicher. Deswegen ist zum Beispiel so, wenn jemand aus dem Ausland Interesse hat und sich wirklich dafür begeistern kann, ein Bild von mir an der Wand zu haben, dann freue ich mich riesig. Und dann wird das meistens so abgewickelt, dass ich dem halt sage, ob er in seinem Heimatland einen Druckdienstleister hat, dem er vertraut und mit dem er zufrieden ist. Und dann bestelle ich ihm praktisch den Druck, wenn er bezahlt hat, und lasse es ihn dann von dem Dienstleister in seinem Land an ihn direkt schicken und dann ist das problemlos. Ja, das ist gerade USA oder halt weiter entfernt, wo das die Shipping-Costs natürlich extrem wären, wenn man es vernünftig verschicken will. Und da mache ich das dann meistens so und das wird auch immer gut oder gerne angenommen.
Das finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Von daher coole Idee mit dem Druckdienstleister vor Ort, wenn der jemanden hat. Ja, also ich glaube, das muss
man mal schauen. Und deine Daten sind auch sicher, ne? Also deine Daten sind dann sicher, weil der Druckdienstleister als professioneller Anbieter doch eher eine sichere Hafen ist, als jetzt irgendjemanden deine Druckfiles zu schicken.
Ja, wobei, da habe ich tatsächlich am wenigsten Bedenken. Also da schenke ich auch immer Vertrauen in so einer Situation, weil, hey, was macht denn die Privatperson mit dem Pfeil?
Ja, ich meine, dann selbst wenn er es 10-mal ausdruckt und sich seine Kumpels noch beschenkt, ja gut, dann ist es halt so. Ne?
Ich finde, da muss man manchmal auch fünfe gerade sein lassen.
Ja,
zumindest im nicht kommerziellen Umfeld wäre ich sogar damit d'accord, wenn er sagt, hey komm, ich will das aber mir nochmal drucken und ich würde das jetzt nicht unbedingt nachverfolgen. Die meisten, die ja schon anfragen, um dein Bild zu kaufen, die sind ja auch so fair, dass es am Ende des Tages auch ordentlich abläuft. Aber vielleicht bin ich da auch zu blauäugig. Aber ich schenke auch generell meinen Kunden lieber mehr Vertrauen als weniger Vertrauen. Das zahlt sich hoffentlich auf Dauer aus. So ist meine Prognose.
Ja, also das denke ich, bist du auf einem guten Weg. Ich meine, blauäugig sein sollte man nicht oder zu gutgläubig, aber ein Grundvertrauen in den Menschen ist immer besser als alles negativ zu sehen und immer vom Schlechtesten auszugehen. Ich meine, die Leute, die ein gebranntes Kind sind und viele negative Erfahrungen gemacht haben, werden das sicherlich ein bisschen vorsichtiger sein, aber generell sage ich immer, das ist doch die Energieerhaltung in unserem ganzen System, das muss sich doch irgendwie alles wieder ausgleichen. Also ich denke, ja, so ein bisschen das Karma und so. Also da bin ich immer der Meinung, so wie man es halt in den Wald reinruft, so kommt es zurück. Und ich bin da immer eher auf der freundlichen Seite und auch hab so ein Grundvertrauen auch.
Eben, wenn ich den ganzen Tag damit beschäftigt wäre, mir auszumalen, was mir die anderen gerade Negatives tun könnten, dann hätte ich überhaupt keine Energie mehr, was Positives zu tun. Also genau. So ist meine Empfindung.
Genau.
Jetzt haben wir zwei Materialien noch nicht angesprochen. Und das eine ist ja der Gallery Print, der uns beiden gut gefällt. Also bedrucktes Alu-Debond mit Acrylglas versiegelt. Was fasziniert dich daran?
Genau, also da gibt's ja auch wieder Unterschiede. Also du kannst ja einmal das Acrylglas selber bedrucken und dann auf dem Alu drauf machen, oder du nimmst einen echten Fotoabzug, der wird dann erst kaschiert aufs Alu und dann das Acrylglas drüber gemacht. Also ich mag die letztere Version jetzt, also mit dem echten Fotodruck, ist einfach qualitätsmäßig nochmal ein Stück besser, kostet auch ein bisschen mehr. Und daran fasziniert mich schon allein die Haptik. Also das ist wirklich mal ein Druck, 1,50 auf 1 Meter, wiegt ein paar Kilo. Ja, also das ist, da hat man einfach was in der Hand. Ist natürlich auch von der Aufhängung her wieder ein Thema, wo man wirklich mal genau arbeiten sollte. Und die meisten Druckanbieter, haben wir ja vorhin schon erwähnt, haben eben diese umlaufende Aluschiene. Damit lässt sich das sehr gut und zuverlässig anbringen. Ja, und was mich daran fasziniert, ist einfach, ist von der Optik her noch mal edler als der reine Druck mit auf einem Alu-Dibond kaschiert. Und die Farben leuchten noch ein bisschen stärker, finde ich. Also das hat einfach was Edles an sich. Und ich sag, da habe ich neulich auch mal wieder einen verkauft. Und dann musste ich einen Kumpel bitten, die Löcher zu bohren, also weil ich halt die Anbringung mit angeboten habe, weil das Bild wurde nicht in die normale Wand gehängt, sondern in einen Aufzugsschacht. Also also praktisch hinter der Wand, die Wand war der Aufzugsschacht. Und das ist natürlich dann Beton. Und da hat mein kleiner Akkubohrer natürlich kein Loch reingemacht. Der musste dann die Hildi ran. Und ja, also die Aufhängung ist bei dem natürlich dann schon, muss immer passen und auch entsprechend starke Aufhängung verwenden. Aber wie gesagt, prinzipiell ist es für mich eine der edelsten Arten, also gerade große Drucke. Also jetzt mit 50x70 mit Alu-Dibond und Acrylglasversiegelung, das sieht irgendwie lächerlich aus. Also ich würde sagen 1,20x80 mindestens, besser noch ab 1,50x1 Meter, und dann hat man da was richtig Edles, Wertiges hängen. Und wie gesagt, kann man dann auch mal mit dem Spot beleuchten und macht einfach was her, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, also diese Lebendigkeit ist auch das, was ich an dem Material so schätze. Ich finde das mal richtig schön, wie lebendig das wirkt. Aber tatsächlich, was du zum Gewicht gesagt hast, da verändert sich das Material tatsächlich. Ich habe gerade quasi ein altes Bild an die Wand gehängt und ein neues, und dann liegen so 5 Jahre dazwischen ungefähr. Mittlerweile ist das Alu-Dibond-Acryl-Konstrukt zusammen ein gutes Stück leichter geworden. Ich war richtig verwundert, wie leicht sie das jetzt hinkriegen. Natürlich nutzen sie dann weniger Acrylglas von der Dicke her, aber dadurch wird auch das Handling vereinfacht, weil es deutlich leichter wird. Und das fand ich dann auch einen ganz angenehmen Side-Fact, weil ich glaube, das eine Bild hatte 14 oder 18 Kilo und das neue hat irgendwie 8 oder 9. Das ist halt schon nochmal,
macht schon was aus, ja.
Genau,
ja.
Macht richtig was aus, auch im Handling, wenn man das mal aufhängt und so. Ich meine, zumindest ich mache das oft gerade alleine, und dann ist ein leichteres Bild im Handling natürlich auch angenehmer als ein...
Ja. Und man muss auch sagen, man muss ja wirklich mal aufpassen, weil das Acrylglas trotzdem relativ kratzempfindlich ist. Also, wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob man da einen Kratzer wieder rauspolieren könnte. Wahrscheinlich schon, aber da braucht man auch entsprechendes Equipment. Aber da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, auch beim Transport. Also so, wenn man einfach denkt, ne, ich lege ich mal auf eine Decke im Kofferraum oder so, kann dann leicht Scheuerstellen geben, die man dann einfach, ja, wie gesagt, dann entsprechend nur professionell wahrscheinlich wieder entfernen lassen kann.
Da will ich dich aber ohrfeigen, weil man nicht einfach ein Bild in den Kofferraum legt ohne Verpackung.
Ja, natürlich, aber es ist manchmal, sagt man, ach, die paar Meter oder so, ne? Und dann die Druckdienstleister, wenn das verschicken, das ist natürlich hochprofessionell, die wissen, was sie tun, Ecken geschützt, entsprechend Abstand zum anderen Verpackungsmaterial oder dann nochmal eine Folie drüber geklebt. Also da passiert garantiert nichts beim Transport. Und teilweise sogar noch eine Holzverstärkung außenrum in der Verpackung drin. Also da muss ich sagen, das ist natürlich hochprofessionell. Und wenn man das vielleicht irgendwo im Keller lagern kann, also diese Verpackung, dann hat man bei einem eventuellen Transport in Richtung Ausstellung oder zum Käufer oder so, hat man dann natürlich eine gute Möglichkeit, also die Verpackung nach Möglichkeit irgendwo einlagern.
Ja, ich habe auch im Keller richtig viele von diesen Kartons rumliegen, aber das hat ja tatsächlich leider nicht jeder den Platz dafür, weil das ist schon richtig viel Platz, den die Kartons da schlucken.
Ja.
Hast du eigentlich schon mal auf Acrylglas ohne irgendwas hinten dran gedruckt, also dass das Material quasi lichtdurchlässig ist?
Das habe ich bestellt, also auch beim Druckdienstleister, und habe dann bei einer Firma in Kronach, die haben das gesponsert, also da ist ja immer so ein Lichtevent in Kronach, Kronach leuchtet nennt sich das, und wir hatten damals im Haus meiner Großeltern, das ist so ein Durchgang, relativ hoch, also 4 Meter oder so, und da habe ich den Putz abgeschlagen und dahinter war Klinker, und dann haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir den Hof auf, den Innenhof, und den Durchgang bestücken wir mit, das waren dann so geschweißte Alukästen, also ich glaube, da war ein Bild von Martin von Kronach Panorama, das war dann 1,80 auf
Martin 90. Martin ist dein Bruder, sollten wir ganz kurz
genau,
sagen.
Genau. Und der fotografiert auch viel, und der hat eben so ein riesiges Kronach-Panorama mal zusammengestitcht. Und das war dann praktisch dieses Acrylglas und dahinter bedruckt. Und dann hat man die Kästen hatten ungefähr eine Bauhöhe von 10, 12 Zentimetern. Und dann haben wir praktisch in den Hintergrund so LED-Leisten reingeklebt. Also so Z-förmig in den Kasten rein, und dann war das praktisch Hintergrund beleuchtet. Und das hat natürlich dann am Abend in dem dunklen Durchgang fantastisch ausgesehen. Wir hatten dann noch ein bisschen so Probleme, dass die Entfernung von 10, 12 Zentimetern schon ganz gut war, aber es war trotzdem noch nicht diffus genug. Also dann haben wir dann noch so ein bisschen so ein recht durchscheinendes Papier noch über die LED-Streifen gelegt, und dann war das auch gleichmäßig ausgeleuchtet. Also man kann diese Kästen natürlich auch schon fertig bestellen mit den Bildern drin, ist natürlich auch wieder eine Kostenfrage, und wir hatten, glaube ich, 5 oder 6 recht großformatige Bilder da aufgehängt, und darum waren wir da glücklich, dass die Firma Weber in Kronach da das gesponsert hat und die Kästen dann zuerst aus Stahl, aber das war nicht vom Gewicht her nicht machbar, und dann haben sie jemanden gefunden, der das Alu schweißen kann, und der hat dann die Kästen aus Alu gemacht. Und also das sind Sachen, die jetzt, was weiß ich, auch mal, ich glaube, Martin hat einmal irgendwas in eine Zahnarztpraxis verkauft, die hatten dann auch dieses Prinzip mit dem Hintergrundbeleuchtetem übernommen, und das sieht auch fantastisch aus, aber der Zahnarzt hat natürlich gesagt, nee, wir machen da natürlich ein Komplettangebot von der Firma, die sowas macht, also wo die Kästen dann einfach schon professionell alles angefertigt ist und dann einfach nur noch die Druckdateien hingeschickt, und dann war das Problem gelöst.
Ja, also ich finde das sehr faszinierend, wenn Bilder leuchten, weil das ist die einzige Möglichkeit zu sagen,
so Monitor-like, ne?
Genau, ja, so Monitor-like, ja, hinzukriegen. Ich habe bei mir auch LED-Spots so verbaut in der Wand, dass die Bilder von innen beleuchtet werden und dann quasi, ich glaube, 1,88 Meter große Acryldrucke drin, quasi wie einen großen Leuchtkasten. Aber das erfordert dann auch entweder einen Aufbau, der von der Wand relativ weit weg steht, oder einen so großen Umbau der Wand, dass es, ich glaube, viele davor zurückschrecken. Aber es macht natürlich auch einen Heidenspaß, sich da so ein bisschen selber drin verdingen zu können und selber bestimmte Dinge auch umsetzen zu können in so einem Bereich. Weil ich finde das ja total faszinierend, wenn die Bilder dort so zum Einsatz kommen.
Auf jeden Fall. Und muss auch immer dran denken, wenn Martin hat so ein Panorama auch in seinem Wohnzimmer hängen. Und das ist eine wunderbare Abendbeleuchtung, wenn man alle anderen Lichter ausmacht und das Kronach-Bild einschaltet. Das macht eine so schöne Stimmung und so ein schönes Licht. Also, und natürlich auch noch schön anzusehen. Also das kann ich nur empfehlen, wer mal so ein bisschen in Richtung Bilder, die leuchten gehen will, das durchaus auch als Leucht- und Lichtquelle im Wohnraum einzusetzen.
Das mache ich tatsächlich genauso auch. Es ist mir gar nicht aufgefallen, bis du es jetzt gesagt hast. Also es ist bei uns auch gerade im Winter so, das Hauptlicht, an dem wir im Wohnzimmer sitzen, ist einfach das große beleuchtete Bild. Und das reicht vollkommen aus als Lichtquelle. Gerade wenn man irgendwie noch dann Fernseher oder iPad oder sonst was macht, zum Lesen ist vielleicht zu dunkel. Aber so im Alltag ist tatsächlich ja, gerade dann, unsere Hauptlichtquelle.
Dann. Und dann kommt ja noch dazu, dass man die ansonsten so verpönten Sonnenauf- und Untergänge machen da natürlich ein besonders schönes Licht. Ne?
Ja, wobei ich habe tatsächlich ein Herbstbild genommen, das, ja, das aus Regen ja, und Herbstfarben besteht. Das macht auch schön gelbes Licht.
Das ist auf jeden Fall auch was Buntes, Schönes, was der Seele gut tut, ja.
Super, jetzt ist die Frage, haben wir irgendwas vergessen oder haben wir es halbwegs umfassend beleuchtet?
Gut, also wie gesagt, ich habe es ja schon oft erwähnt, dass ich die Vielfalt an Papieren sehr faszinierend finde. Das ist aber einfach was jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen würde. Ich habe es jetzt auch wirklich nicht alle im Kopf. Ich lese halt dann einfach mal im Internet, wenn neues Papier oder was rauskommt, dann lese ich halt Erfahrungsberichte dazu und frage, ob das für meine Art der Fotografie mal ein Versuch wert wäre. Weil meistens kaufe ich ja dann doch DIN A3 Plus oder DIN A2 und dann kostet halt so 25 Stück, also inzwischen roundabout, also über 100 Euro, ist mir da dabei. Aber da gibt es ganz, ganz viel verschiedene Papiersorten und da kann ich jedem, der sich ein bisschen dafür interessiert, empfehlen, damit mal zu arbeiten. Generell, ich bin jetzt nicht der totale Kalibrierungsfreak. Also ich muss ehrlich mal sagen, ich habe den ISO-Monitor da kalibriert, aber ich habe jetzt meinen Drucker nicht nochmal extra kalibriert, sondern ich verlasse mich da auf die ICC-Profile der Hersteller, die dann entsprechend für jeden Drucker angeboten werden. Und damit habe ich wirklich mal hervorragende Ergebnisse erzielt. Natürlich kann man jetzt sagen, ein bisschen Feintuning und das, aber das ist natürlich auch ein riesen Zeitaufwand, das dann auszudrucken und dann mit dem Kolorimeter nochmal nachzumessen. Also das ist mir dann doch irgendwo die Zeit zu schade. Und wenn da jemand das selber drucken, ausprobieren will, also die Kamera, die Kamerahersteller, sondern die Druck- und Papierhersteller bieten da wunderbare Profile an für ihre Papiere. Und damit kann man schon auch im Hausgebrauch sehr gute Ergebnisse erzielen. Und da würde ich einfach mal,
genau. Habe ich da auch eine Podcast-Episode schon lange geplant, noch nie umgesetzt. Mit Marc Hesse, der selber auch die Ausstellung vom GDT Naturfotograf des Jahres und vom Europäischen Naturfotograf des Jahres druckt, den wollte ich schon lange mit einladen, weil er ja natürlich sehr stark im Bereich Feinart und Papier unterwegs ist und da eine unglaubliche Expertise hat. Also auch eine Empfehlung an der Stelle, wenn man mal eher Feinart drucken möchte, dann ist Marc auch eine sehr, sehr gute Anlaufstelle an der Stelle. Und vielleicht sollten wir auch erwähnen, Hilti war nicht Sponsor dieser Podcast-Episode. Mit Saal Digital arbeite ich zusammen. Ich glaube, deine Ausstellung damals von CEWE, da hattest du ja auch mit denen zusammengearbeitet. Also das ist jetzt kein Sponsoring der Podcast-Episode, aber da gab es die eine oder andere Verwurstellung, die wir vielleicht kurz als Werbung kennzeichnen. Aber wir wollten einfach mal über das Thema Drucken sprechen.
Genau.
Super, dann bedanke ich mich, dass du heute dabei warst und wünsche dir heute einen schönen Tag.
Ja, Rado, ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte und allen Zuhörern auch einen schönen Tag und dir natürlich auch.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.